Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier. Am 14. und 15. Juli ist es 3 Jahre her, dass es in Teilen der Eifel zu einer furchtbaren Flutkatastrophe kam, ausgelöst durch Starkregen. Am schlimmsten war es im Ahrtal. Über 130 Menschen kamen ums Leben. Die Flutwelle zerstörte Gebäude, Straßenbrücken, die Bahnstrecke, Parks und Friedhöfe. Aber auch Orte wie etwa Kordel oder Trier-Ehrang an der Kill waren betroffen. Oder auch nördlich der A Orte und Städte in Nordrhein-Westfalen. Schnell setzte aber auch Hilfe ein. Organisationen wie Feuerwehren, Rotes Kreuz, Malteser, Technisches Hilfswerk waren zur Stelle, aber auch viele Menschen, die einfach so mit anpackten, ohne zu einer der offiziellen Hilfsorganisationen zu gehören. Und Spenden wurden gesammelt, um den Menschen an der A und in den anderen Flutgebieten zu helfen. Wie gesagt, 3 Jahre ist das her. Anlässlich dieses bitteren Jahrestages dieser Katastrophe wollen wir in dieser Folge von Himmelwärts und erdverbunden darauf schauen, wie geht es den Menschen heute, wie konnte geholfen werden, für was wurden die Spenden eingesetzt, aber auch, wo wird noch weiter Unterstützung gebraucht. Dazu begrüße ich 2 Gäste vom Caritasverband für die Diözese Trier, Judith Wörz-Becker und Joachim Schäfer-Barthold. Beide sind für die Koordination der Fluthilfe bei der Caritas zuständig. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Schauen wir mal in die Flutgebiete. Jetzt 3 Jahre danach, wie ist die Stimmung bei den betroffenen Menschen? Oder besser sagt man wahrscheinlich, wie sind die Stimmungen, weil die Situationen vermutlich unterschiedlich sind. Also wie sieht's da aus?
Ein Teil der Betroffenen ist mittlerweile zufriedengestellt. Die haben ihre Hilfen bekommen für den Hausrat, neben den staatlichen Leistungen auch Leistungen der Wohlfahrtsorganisation, insbesondere auch von der Caritas. Wiederaufbauhilfe läuft, aber noch bei weitem nicht alle sind wirklich zufrieden. Teilweise dürfen sie so noch nicht wieder aufbauen. Überschwemmungsgebiete müssen noch teilweise endgültig festgelegt werden, weil da darf man nicht wieder aufbauen. Das ist die finanzielle Seite. Wir sind also jetzt in so einer Bewältigungsphase. Ein Drittel ungefähr, vielleicht auch etwas weniger, brauchen immer noch den Bedarf auch materieller Art. Also wir kriegen immer noch Anträge rein für diese Haushaltsbeihilfen, wo wir dachten, die sind längst erledigt, und der Wiederaufbauhilfe. Das andere ist natürlich auch der psychische Schaden, der entstanden ist. Also auch die psychischen Belastungen, Leute, die Angehörige, Freunde verloren haben. Viele Leute sind weggezogen, die können wir gar nicht erreichen. Die müssen teilweise mühsam über Register gefunden werden. Die kommen jetzt langsam auch zurück. Also wir haben noch viel zu tun, und die Fluthilfe der Caritas ist jetzt erstmal bis Ende Dezember 26 verlängert worden, weil auch das Land Rheinland-Pfalz entsprechend die staatlichen Leistungen bis dahin verlängert hat.
Steht denn diesem noch vorhandenen Hilfebedarf auch entsprechende Hilfemöglichkeiten entgegen? Also Sie haben gerade gesagt, Caritas bis Ende 26 noch, aber so die öffentliche Aufmerksamkeit, sehen wir mal jetzt vom Jahrestag ab, die ist ja doch deutlich zurückgegangen. Gibt's Antworten auf diesen Bedarf, auf die noch bestehende Not?
Auf jeden Fall. Also für die Öffentlichkeit ist, ja, es gibt viele andere Themen, die einfach präsenter sind, das stimmt. Und das nehmen auch viele Betroffene auch wahr, dass sie die Angst haben, so ein bisschen in Vergessenheit zu geraten, ihre Problematiken und Themen, die ja mein Kollege ja schon erläutert hat, weil manche sind, wie gesagt, schon wieder eingezogen, manche anderen sind immer noch in den Mühlen der Bewältigung und Wiederaufbau. Und wir haben bis Ende 26 unsere Hilfen der Caritas jetzt verlängert, weil wir eben genau das wahrnehmen, dass man eben nicht die Menschen jetzt irgendwie alleine lassen sollte, sondern weil immer noch die Themen präsent sind zum rundum Wiederaufbau. Und Wiederaufbau ist jetzt nicht nur wirklich das Gebäude, sondern auch das soziale Miteinander, diese ganzen Gemeinschaften. Viele, die auch wiederkommen ins Tal, zum Beispiel auch gerade ältere Personen, die dann rübergehen, dann woanders untergekommen sind und wieder zurückkommen in der veränderten Infrastruktur. Auch viele Jugendliche, ne, die vielleicht auch 3 Jahre nach der Flut immer noch ihre Schule oder Kita oder sonstigen infrastrukturellen Einrichtungen immer noch in Bedarfscontainern oder sonstigen Notlösungen sozusagen sind. Und das so ein bisschen jetzt Anführungszeichen die Realität geworden ist, ne, aber es immer noch nicht so ist, wie es wieder früher war und vielleicht auch nie wieder so sein wird. Das ist ja auch vielleicht gar nicht das Ziel, aber wir sind da dran und haben da verschiedene Hilfen auch aufgebaut. Mitarbeiterinnen der Caritas vor Ort sind ja auch wirklich in verschiedenen Projekten aktiv und sind in Kontakt mit den Betroffenen. Und das ist möglich, es hat sich natürlich viel verändert, auch aufgrund des Bedarfs. Ganz am Anfang waren ganz andere Themen präsent, als sie jetzt sind.
Jetzt gehen wir 3 Jahre zurück. In der ersten Zeit, ich habe es eben gesagt, nach der Katastrophe gab es ja eine Vielfalt von Hilfsmaßnahmen. Menschen, die einfach dahin gekommen sind, mit der Schaufel, mit Gummistiefeln angepackt haben, was auch unheimlich gut war, unheimlich beeindruckend war. Es war aber auch manchmal ein bisschen unübersichtlich, war mein Eindruck so aus der Entfernung. Wie war da direkt nach der Katastrophe, wie war die Rolle der Caritas?
Die Caritas hatte den großen Vorteil, schon lange in den Flutgebieten anwesend zu sein. Durch ihre ganzen Hilfsdienste, die sie hat. Wir sind also seit vielen Jahrzehnten vor Ort. Wir von der Caritas haben ganz schnell über das Spendenbündnis Aktion Katastrophenhilfe, ich nenne das immer das ZDF-Bündnis, da ist DRK drin, Diakonie und die Caritas. Wir haben das schnell dann die Gelder organisiert, haben erstmal Soforthilfen gezahlt und waren halt mit Leuten vertreten und ein großer Teil unserer Mitarbeiter, gerade im Ahrtal, war selbst betroffen. Das muss man wissen. Die hatten 2 Sachen, die wollten helfen, mussten ihre eigenen Dinge erstmal in Ordnung bringen. Also das Chaos war groß, aber glaube wir als Caritas waren mit die präsentesten, weil wir einfach vor Ort bekannt sind, bekannt waren und glaube ich ganz gut helfen können. Wir haben in Ahrweiler im Ahrtal hatten wir 867 Haushaltsbeihilfen gemacht. Im letzten halben Jahr sind immer noch 125 eingegangen. Das ist eine wuchtige Summe, wo wir dachten, das ist längst erledigt. Nein, da hilft auch deswegen nicht viel unkoordiniertes Arbeiten. Das hat nur gehindert, aber wir waren froh, dass es da war. Die haben am Anfang die Keller einfach freigeschöpft und so weiter. Wir haben für Essen gesorgt. Die Hilfsbereitschaft war so groß und sie wird, glaube ich, nie wieder, bin da jetzt vorsichtig, aber nie wieder so groß sein wie im Ahrtal. Das werden wir nachher über Saarland hören.
Sie haben schon das Stichwort Soforthilfe genannt. Es sind viele Spenden eingekommen. An der Stelle können Sie sagen, über welche Mittel die Caritas oder ich sag's mal noch ein bisschen breiter, vielleicht die katholische Kirche im Bistum Trier verfügen konnte insgesamt?
Es sind mehrstellige Millionenbeträge eingegangen. Es sind gesammelt worden, die Gelder des ZDF-Bündnisses. Wir haben sehr viel Eigenspenden gekriegt. Einmal der Diözesan-Caritas-Verband, die Ortsverbände auch in Millionenhöhe. Das hört sich jetzt so brutal viel an, ist aber im Verhältnis zum Schaden gar nicht so viel.
Nochmal zurück zum Stichwort Soforthilfe, weil es gab dann ja verschiedene Stufen sozusagen der materiellen Hilfe. Und das erste war die Soforthilfe. Erläutern Sie doch nochmal kurz, was ist Soforthilfe? Wofür wurde die eingesetzt?
Die Menschen brauchten Kleider. Sie kamen teilweise im Schlafanzug raus aus dem Unwetter. Sie brauchten was zu essen. Wir haben am selben Tag, als das passiert war, am nächsten Morgen schon bereits 200 Euro ausgezahlt an die Betroffenen, ganz unbürokratisch. Nein, ich muss jetzt ein bisschen korrigieren, nicht immer unkompliziert, wenn das Geld auf ein Pfändungsschutzkonto ging.
Das muss man kurz erklären. Was heißt Pfändungsschutzkonto?
Leute, die Schulden haben, können einen Mindestbedarf, der gesetzlich geregelt ist, als ihr Geld festhalten oder festschreiben lassen, das sagt der Gesetzgeber, an dieses Geld darf kein Gläubiger ran und dafür gibt es dieses Pfändungsschutzkonto. Und wenn das Geld auf einem Pfändungsschutzkonto kommt und der wird überschritten, dann zahlt das Kreditinstitut nicht aus, weil es sagt, da haben die Gläubiger drauf Anspruch. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, der will schnell was kaufen, kriegt das Geld überwiesen und sagt das Kreditinstitut, du liegst über der Freigrenze, sorry, wir können das nicht auszahlen. Wir haben es hingekriegt, aber es hat 2 Monate gedauert, wirklich. Und das waren 2 Monate zu viel.
Das war das Stichwort Soforthilfe. Unbürokratisch, sehr schnell für die Not, die gerade ganz akut ist. Ich gehe mal davon aus, das Thema dürfte abgehakt sein, jetzt 3 Jahre danach. Dann war die nächste Stufe die sogenannte Haushaltshilfe.
Genau. Es ging dann quasi weiter in diese finanzielle Einzelhilfe. Die gliedert sich doch mal in diese Haushaltsbeihilfe. Also letztendlich alles, was im Haus, wenn man es auf den Kopf stellt, rausfallen würde. Und dann darüber hinaus ging es aber auch um Wiederaufbauhilfe. Das ist rund um ganzen Gebäudeschäden etc. Also gerade auch ganzen Wiederaufbau, Abriss, Umbau etc. da haben wir uns auch stark natürlich orientiert an den staatlichen Hilfen. Es gibt ja von der ISB, der Investitions- und Strukturbank von Rheinland-Pfalz, da auch eine staatliche Hilfe für die Betroffenen in der Höhe von 80% vom Gebäude und bei Hausrat von Pauschalen. Und da muss man wirklich sagen, die Pauschalen sind ja wirklich nur ein Minimum, was da abgedeckt wird. Am Anfang war es auch oft das Problem, dass da ja Summen oder Schadenssummen genannt wurden, die dann eigentlich am Schluss gar nicht realisierbar sind, dass es dann doch viel zu niedrig war. Und da setzen die Spendengelder dann an, dass wir sagen können, okay, wenn ihr zuerst bei der Versicherung geprüft habt, was die Versicherung zahlt, dann die staatlichen Leistungen und wenn immer noch deren Schadenssumme noch nicht abgedeckt ist und da noch finanzielle Not besteht, können die Betroffenen sich an die Caritas oder an die anderen Wohlfahrtsverbände wenden und da Unterstützung bekommen für Haushaltsbeihilfe, als aber auch Gebäude.
Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein nicht unkomplexes Antragsverfahren. Ist das richtig?
Also es ist schon auf jeden Fall so, man muss gewisse Bedingungen erfüllen, ja. Es ist aber jetzt auch nicht so das Monster, als was man sich vorstellen muss.
Ich meine vor allem die staatlichen Zuschüsse dann.
Die staatlichen. Ja, unbürokratische Hilfe, wie es am Anfang versprochen wurde, würde ich sehr mit Vorsicht genießen. Wir merken jetzt 3 Jahre nach der Flut, die Betroffenen sind immer noch damit beschäftigt, sich auch mit dem Antrag der ISB zu beschäftigen oder nochmal Nachforderungen einzureichen. Sie müssen Gutachten natürlich machen. Das ist natürlich alles sehr, sehr langwieriger Prozess. Ne? Man hat sich das am Anfang, glaube ich, sehr schnell alles vorgestellt. Es zieht sich aber einfach vieles in die Länge, auch gerade mit Mehrkostenanträgen, wo Folgeschäden erst ja viel später auch auftreten, wo man dann nochmal einen Folgeantrag stellen muss und das sich dann natürlich insgesamt verlängert.
Vielleicht darf ich noch eins ergänzen, weil die Frage unbürokratische Hilfe kam. Das ganze Problem ging schon damit los, dass es Online-Anträge waren. Jetzt gehen Sie mal in die Westeifel, bei 150 Weilern, kleine Ortschaften, die betroffen sind, die haben nicht mal teilweise Internet.
Einfach, weil die Internetversorgung da so schlecht ist.
Und das war eine Katastrophe aus unserer Sicht. Ich kann Digitalisierung verstehen, aber uns ist da klar geworden, dass wir wirklich da rückständig sind in Europa. Wir haben den Leuten erstmal den Online-Antrag helfen müssen zu stellen, um dann unsere Papierform, das war dann doch schon praktischer, an Anträgen beizugeben. Das heißt, die Komplexität fing schon an, dass das Land gesagt hat, nur online. Und dann, ich habe selbst versucht, das Ding mal auszufüllen, das ist gar nicht so einfach. Da hat der Staat im Ahrweiler Leute zur Verfügung gestellt, die beraten haben. In Westeifel gab's das gar nicht. Da sollten die Gemeinden helfen, Kommunen helfen. Das ist nicht gut gelaufen. Es war sehr, sehr komplex und ist nach wie vor sehr komplex. Das wollen wir hoffen, dass das in der Zukunft einfacher wird.
Das heißt, um das nochmal klar zu sagen, die Hilfe der Caritas bestand dann, wenn ich das richtig verstehe, nicht nur in Anführungszeichen darin, Gelder auszuzahlen, sondern auch den Menschen zu helfen, an die ihnen zustehenden staatlichen oder vielleicht auch Versicherungsleistungen überhaupt erstmal dran zu kommen.
Richtig.
Ist das richtig?
Ja, richtig. Und vor allem auch die Informationen darüber, ne? Wo muss ich hin? Wo muss ich mich melden? Wie läuft das ab? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Man fragt sich ja immer noch, wie kann es sein, dass die Menschen immer noch nichts davon mitbekommen haben, dass es diese Hilfen gibt? Aber es ist so. Oder manche denken so, haben direkt schon Angst. Das ist so eine bürokratische Hürde. Da lasse ich mich vielleicht gar nicht drauf ein. Das ist zu kompliziert für mich. Und da wirklich die Unterstützung der Mitarbeiterin vor Ort zu sagen, doch, komm, das mach das, das lohnt sich, stell da den Antrag bei der ISB und wir helfen dabei.
Jetzt komme ich noch zur zweiteren Komplexität. Wir dürfen nach der Abgabenordnung nicht mehr ausbezahlen, sage ich, als Schaden da ist. Die sogenannte Überkompensation. Das heißt, wir mussten abprüfen, was zahlen wir in welcher Höhe? Was zahlen andere Wohlfahrtsverbände, da wurde eine Datenbank dann eingerichtet mit vielen Mühen, wo alle rein melden mussten, damit nicht derjenige gesagt hat, ich habe 100.000 Euro Hausratsschaden, das ist gar nicht viel. Das hat der Staat Pauschalen bezahlt, die meistens nur 10-20% abgedeckt haben. Und dann haben die natürlich die Betroffenen alle angesprochen. Und da muss man sehr sorgfältig umgehen. Das sind wir verpflichtet vom Gesetzgeber zu prüfen. Was gibt's von uns? Was gibt's von der Diakonie? Was gibt's vom DRK? Malteser, alle, die wir haben. Und da muss man schon darauf achten, dass das nicht überkompensiert wird. Da wären wir aber darauf hingewiesen. Dann gab's eine Rundverfügung des Landesamtes für Finanzen in Rheinland-Pfalz 20 Seiten und länger, die ständig aktualisiert wurde. Das mussten wir auch alles prüfen, Wirtschaftsprüfern vorlegen. Also das heißt, wir müssen lernen, auch für die Zukunft die Rahmenbedingungen zu vereinfachen und zu verschlanken.
Das heißt, es war nicht nur für die Betroffenen kompliziert, sondern auch für Organisationen wie die Caritas, die helfen wollten.
Auch gewisses Neuland tatsächlich, ja. Wo man jetzt ja in Themen eingearbeitet hat, die davor noch gar nicht sich beschäftigt, oder mit man sich beschäftigt hatte.
An einer Stelle möchte ich einhaken, da fielen jetzt schon Begriffe wie die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, Infopoints. Wie war das überhaupt? Wie sind Sie, also jetzt speziell Caritas, denn mit den Betroffenen in Kontakt gekommen?
Also mein Kollege und ich sind ja vom Diözesan-Caritas-Verband, das heißt, wir haben dann diese übergeordnete koordinativen Aufgaben und die Mitarbeiterinnen vor Ort in den jeweiligen betroffenen Orts-Caritas-Verbänden, also Caritas-Verband Rhein-Mosel-Ahr, Westeifel und Trier, die haben die entsprechenden Mitarbeiterinnen, teilweise aus ganz anderen Feldern, die dann plötzlich dann generiert wurden oder abgerufen wurden für die Fluthilfe, bis dann auch oder neues Personal eingestellt wurde. Es gab dann das Prinzip der aufsuchenden Arbeit, was immer noch auch weiterhin gemacht wird, sozusagen diese sozialräumliche Arbeiten, dass man wirklich rausgeht zu den Menschen, nah am Menschen dann auch unterwegs ist, um da auch die Themen dann einfach letztendlich ja auch abzurufen. Wie mein Kollege meint, wir waren ja auch schon aktiv vor Ort, sodass man da auf gewisse Strukturen zugreifen konnte. Zum Beispiel jetzt auch bei den ganzen Sozialstationen wurden auch erstmal in den ersten Tagen natürlich alle älteren Patienten abgefahren, um zu schauen, okay, wo ist da der Bedarf? Wer kann vielleicht auch durch Verwandte oder Familien vielleicht jetzt erstmal ambulante Pflege erhalten? Wo ist da wirklich die Priorität hoch, dass wir da weiterhin die Versorgung sicherstellen? Und dann versucht da die Patienten auch zu erreichen. Das Gleiche gilt dann auch bei den ganzen anderen Personen, zum Beispiel durch kleine Aktionen wie das Klappcafé, das gibt's immer noch, an der Art zum Beispiel, wo wirklich dann rausgefahren wird mit einem Klapptisch und da Kaffee und Kuchen angeboten wird und auch da ist die Personen, die Betroffenen, das Gespräch einfach angeboten wird. Sie können es nutzen, sie können es nicht nutzen. Es wird aber in der Regel sehr gut genutzt, wo man halt einfach auch sieht, dass da auch der Redebedarf von vielen Betroffenen sehr hoch ist.
Auch heute noch.
Wie ist denn da das Zusammenspiel? Also Caritas, klar, als katholische Wohlfahrtsorganisation, eben ist der Begriff Malteser gefallen, also die ja auch eine katholische Organisation sind. Und dann gibt's ja die Seelsorgerinnen, genau, die Pfarreien, die Seelsorgerinnen und Seelsorger vor Ort. Also ich sag mal schon mal drei katholische Hilfsplayer, in Anführungszeichen. Wie läuft da das Zusammenspiel?
Da gibt's sogenannte runde Tische. Ja, hat man relativ schnell erkannt. Wie kriegt man die Pastoral mit rein? Wie kriegen wir die Malteser mit rein, damit wir uns schon mal als katholische Player über unser Vorgehen abstimmen? Und dann in der nächsten Stufe war es natürlich auch, die anderen Wohlfahrtsverbände mit reinzukriegen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Verband nur die Hälfte von dem zahlt, was ein anderer Verband bezahlt. Dann gibt es Riesenärger auch über die Presse. Die Leute kommen, wieso gibt mir der Verband die Summe und ihr nur diese Summe. Alles das ist viel detaillierte Kleinarbeit.
Es braucht einfach viel Koordination tatsächlich, ne? Dass man diese Abstimmung und Koordination, die wurde, glaube ich, am Anfang unterschätzt, weil sonst ist es halt doch, gibt's also zu viele Doppelungen und sonstiges und das macht ja für niemanden Sinn. Und ich glaube auch gerade das operative Geschehen vor Ort, also diese Zusammenarbeit, ich habe ja gerade vorhin von dem Klappcafé erzählt, das ist in Kooperation mit den Vereinen, mit den Maltesern, mit anderen Hilfsorganisationen, also wirklich, wo die kleinen Akteure vor Ort, ich glaube, das war auch dem Caritasverband sehr wichtig, auch vor allem auf bestehende Strukturen zurückzugreifen, ne, wie dem Verein zum Beispiel, dass man dann da auch direkt die Ressource auch nutzt, das Netzwerk nutzt. Und ich glaube, das ist einfach auch das Positive zu sagen, okay, wir greifen auf ein Netzwerk zurück, was auch schon davor vielleicht bestanden hat.
Zumal, das haben wir auch schon anklingen lassen, ist ja nicht nur wieder in Anführungszeichen, um die materielle Hilfe ging, sondern die Menschen waren ja einfach bis ins Tiefste in ihrer Seele erschüttert. Sie haben zum Teil erlebt, dass Verwandte, Freunde, Bekannte umgekommen sind. Aber auch dieser Angst, dieser Schrecken, die diese Nacht verursacht hat, das muss ja auch bewältigt werden. Was kann Caritas vielleicht auch im Zusammenspiel gerade mit den genannten Partnern da leisten? Und was ist da auch noch notwendig jetzt?
Wir haben viele Beratungsdienste. Und wir haben in Trier zum Beispiel auch eine Psychologin Und als man diese Problematik erkannt hatte, dass die dauert ja lange, bis die Leute das realisieren, bis die sprechbereit sind. Da geht ein halbes Jahr rum und mehr, bevor die erstmal drüber reden können. Wir haben zum Beispiel im Ortsverband Trier zwei Psychologinnen eingestellt von den Geldern, die einfach sofort Hilfe gemacht haben für die Leute, die wirklich mental betroffen waren, psychisch betroffen waren. Und so hat das jeder Verband seine Kompetenz genutzt, um hier dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen auch psychisch abgeholt werden mit ihren Problemen. Und ich glaube, das ist eine der Stärken der Caritas, dass wir diese Beratungsdienste einfach haben, wissen, wie es geht. Und das ist aber auch kostenintensiv. Gutes Personal bekommst du nicht für null.
Woraus werden die Kosten gedeckt?
Aus den letztendlich den Spendengeldern. Wir haben ja diese verschiedenen Hilfen, einmal diese finanziellen Hilfen, aber auch die ganzen Personalkosten von den Sozialarbeiterinnen und auch von den ganzen Psychologen, wie jetzt gerade mein Kollege erzählt hat, werden letztendlich von den Spendengeldern finanziert oder mitfinanziert. Auch in die entsprechenden multiprofessionellen Teams, die dann unterwegs sind.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch eine ganze Zeit unterwegs sein werden.
Richtig, genau. Die Hilfen, die wir jetzt gerade auch schon ein bisschen erwähnt haben, die hängen ja alle miteinander zusammen. Ne? Es muss ja auch erstmal die Betroffenen stärken und informieren. Das heißt, da ist ja auch dann auch schon mal über die staatlichen Hilfen, über unsere Spendenmöglichkeiten, das hängt ja alles miteinander zusammen.
Also wer traumatisiert ist, der ist ja wahrscheinlich auch nicht in der Lage, sich mit aller Kraft drum zu kümmern, dass sein Haus wieder aufgebaut wird. Ist das so gemeint?
Genau, richtig. Oder auch, wo er vielleicht am Anfang auch nochmal ganz andere Themen am Anfang zu organisieren waren. Pflegeeinrichtungen der Mutter ist jetzt zerstört worden. Da muss man sich erstmal um die ganzen Angelegenheiten darum kümmern, bevor man sich überhaupt mal erstmal mit sich selber mit beschäftigt, aber auch um die staatlichen Hilfen oder weitere Spendengelder darum kümmert. Na, dann ist erstmal die ganzen Themen zum Ordnen im Alltag erstmal Vorrang.
Um das zu ergänzen, die Kolleginnen vor Ort haben uns berichtet, dass die bis zu 3 Gespräche, und ein Gespräch ist nicht in einer Stunde getan, gebraucht haben, um die Menschen erstmal zu sensibilisieren. Die wollen erstmal beim Reden. Am ersten Mal haben die nur geredet. Und da muss man zuhören. Wie gesagt, der eine hat Verwandtschaft zu beklagen, Tode. Der andere ist völlig überfordert. Der andere sieht nur die finanziellen Probleme erstmal und Vogelstrauß-Politik. Das heißt, bis zu 3 Gespräche kann man im Schnitt sagen, so waren die Angaben unserer Leute vor Ort. Um die Leute erstmal zu sagen, so abzuholen und dann zu sagen, so, jetzt reden wir auch mal über den finanziellen Schaden, wie wir helfen können, wie der Staat helfen kann. Aber das ist eine riesige Sisyphus-Arbeit, die da besteht und die bewältigt werden muss, professionell bewältigt werden muss.
Jetzt haben wir gesprochen über die verschiedenen Hilfsangebote für die einzelnen Menschen. Vorhin fiel aber schon so kurz der Begriff, da sind ja auch die sozialen Strukturen zusammengebrochen, weil Einrichtungen einfach weggeschwemmt worden sind, weil Schulen fehlen. Was ist da noch notwendig und ist auch das ein Arbeitsfeld für Caritas?
Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Arbeitsfeld für die Caritas. Wir nennen das diese sozialräumlichen Projekte, wo wir eben gerade da ansetzen zu sagen, Vereinshäuser zum Beispiel, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Problem, sind zerstört worden. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, wo man einfach informell sich zusammentun kann, wo man sich einfach dann aufeinander trifft und begegnet. Und da wollen wir auf jeden Fall neue Begegnungsorte schaffen mit den Menschen. Also das heißt, da ist jetzt wirklich die Betroffenen, die Bevölkerung vor Ort, die auch vielleicht selber gar nicht betroffen sind, ne, wo gar kein Gebäude von denen betroffen war, aber diese ganze Infrastruktur dann indirekt sozusagen betroffen sind, dass man da ja die ganzen Dorfstrukturen etc. auch unterstützt, da wieder aufzubauen.
Um ein Beispiel zu nennen, wir haben in Bad Neuenahr, Ahrweiler, eine Waschbar. Die wird heute noch hochfrequentiert. Da sind die Leute gekommen, die keine Waschmaschine mehr hatten. Die haben ihre Wäsche gewaschen, konnten quatschen, konnten Kaffee trinken und Kuchen essen und so weiter. Die ist den ganzen Tag geöffnet, ich glaube 7 Tage die Woche. Und die wird heute noch ganz stark frequentiert. Da sieht man, das sind Projekte, die ganz dringend gebraucht werden. Wir haben diese Fahrradwerkstatt, die Fahrende, wo ein Spezialist Leute sammelt hier in Trier. Dann fangen die an zu quatschen, da kann man mit ihnen reden, die kommen ins Gespräch und bringen dann ihre Probleme.
Das heißt, das sind kleine Projekte, wo konkrete praktische Dienstleistungen erbracht werden, das aber sozusagen Türöffnung für Gespräch und Entwicklung von Gemeinschaftsgefühl.
Genau. Ja, absolut. Und auch von neuen Projekten und neuen Ideen, von Ideen auch von den Bewohnern vor Ort, die dann vielleicht weiterentwickelt werden können. Und aber auch letztendlich die ganzen Informationen rund um die ganzen staatlichen Hilfen. Genau, und letztendlich auch gerade der Kontaktladen in der Waschbar. Also es ist am Anfang, es ist, Waschen ist nur der kleine Aufhänger oder auch das Fahrrad. Ne? Am Schluss geht es eigentlich um ganz andere Dinge.
Gibt's eine Perspektive? Also Sie haben eben schon gesagt, Ende 2026, bis Ende 2026 wird die Fluthilfe der Caritas noch so weiterarbeiten. Ist denn die Hoffnung, dass bis dahin das Thema wirklich abgearbeitet ist, oder muss man eigentlich noch länger denken?
Das wissen wir aus alten Fluten in Mecklenburg-Vorpommern 2013. 6 Jahre hat das ungefähr gedauert, bis die finanziellen Seiten weitestgehend geklärt waren. Wir gehen davon aus, dass man wahrscheinlich auch da zumindest partiell noch weiter am Ball bleiben muss, weil, wie gesagt, im Ahrweiler ist im Jahr danach, 22, gab es auch nochmal einen Starkregen. Da wurden uns Termine abgesagt, wo wir mit Caritas-Leuten verabredet waren, um weitere Schritte zu bereden. Ich muss absagen, ich muss nach Hause fahren, wir haben Starkregen, ich muss erstmal gucken, dass bei mir alles in Ordnung ist. Da kommen die Ängste wieder hoch. Und schon hast du geglaubt, das ist jetzt, hat er weitestgehend psychisch verarbeitet, das war voll wieder da. Das heißt, solche Dinge können wir gar nicht kalkulieren. Der eine verdrängt das besser, der andere schlechter. Und dann kommt das beim nächsten Starkregen wieder. Und deswegen glaube ich, dass diese psychologischen Hilfen viel länger dauern werden als der Zeitraum, der jetzt angegeben ist. Der ist mehr vom Gesetzgeber, vom Land Rheinland-Pfalz vorgegeben. Die sagen, bis Mitte 26 kannst du Wiederaufbauhilfe oder auch Haushaltsbeihilfe beantragen. Dann brauchen wir ja einen Nachlauf, um dann unseren Teil zu ergänzen. Das wird weitestgehend, glaube ich, dann abgeschlossen sein, aber nicht der ganze sozialraumorientierte Bedarf, psychologische Bedarf, der da mit zusammenhängt.
Sie haben gerade angedeutet, Sie konnten schon ein bisschen von den Erfahrungen lernen 2013, Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt reden wir über ein Ereignis 2021. Und dieses Jahr, Pfingsten 2024, hatten wir dann schon wieder die nächsten Hochwasserkatastrophen, kann man glaube ich sagen, vor allen Dingen im Saarland, was unsere Region betrifft, etwas später dann noch in Baden-Württemberg und Bayern. Gibt sozusagen, wie man heutzutage sagt, ein Learning aus dieser Katastrophe 2021?
2002 war Passau. 2013 war Mecklenburg-Vorpommern, wo der Gerhard Schröder mit seinen Stiefeln durch die Oder-Neiße gelaufen ist, durch die Flut gegangen ist. 2021 war Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit der Flut. Dann haben wir jetzt 2024. Die Zeiträume werden immer kürzer. Und deswegen müssen wir dringend diese Learnings beachten oder auch umsetzen.
Genau, wir haben gesagt, okay, das kann es ja nicht sein. Wir müssen ja daraus jetzt Schlüsse ziehen. Wir müssen daraus weiterentwickeln. Sei es als Caritas, also einmal so zu klären, okay, was ist unsere Rolle? Weil ich habe ja vorhin ja auch schon erwähnt, wir sind so ein bisschen über Nacht in die Katastrophenhilfe dann geschlittert, um zu gucken, okay, was können wir helfen, was können wir tun? Um da aber dann auch langfristig dann wirklich unsere Konsequenzen draus zu ziehen, sind wir gerade so ein bisschen dabei, zu schauen, was sind unsere Lessons learned, innerverbandlich, aber auch im Umgang mit den ganzen Koordinationsaufgaben, und haben jetzt auch gerade zum Beispiel vom Pfingstwochenende unser Wissen eigentlich schon auch schon einbringen können. Wir konnten vieles, wo wir 21 viel, viel länger gebraucht haben, einfach beschleunigen und wussten, worauf es ankommt. Wir konnten den Kollegen vor Ort direkt auch Erfahrungen mitgeben bei den Soforthilfen. Wir sind jetzt dabei zu schauen, okay, wie gehen weitere Hilfen, was können wir da machen? Es ist einfach auch so ein bisschen Appell auch an uns als Wohlfahrtsverband, zu schauen, wie können wir da auch mit den staatlichen Stellen da auch nochmal besser in Kommunikation gehen. Wo ist da auch die Rolle und auch das Bewusstsein der Caritas im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz? Das war auch nochmal eine Erkenntnis von einer anderen von einer größeren Fluthilfeveranstaltung mit anderen Wohlfahrtsverbänden, wo auch Malteser etc., die ganzen anderen Verbände dabei waren, wo es heißt, dass man einfach da auch die Vernetzung zwischen dem staatlichen Katastrophenschutz und der Caritas einfach nochmal besser aufarbeiten muss. Es gab schon oder es gibt mittlerweile auch bessere Kontakte, wo zum Beispiel auch ein Verband in der Westeifel zum Beispiel mit dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur zum Beispiel einfach Kontakt aufgenommen hat, um einfach da auch das Bewusstsein voneinander zu stärken, dass dann einfach bewusst, okay, welche Hilfen, die langfristigen Hilfen eben auch die Wohlfahrtsverbände und auch insbesondere die Caritas leisten können, weil nun mal der Bevölkerungskatastrophenschutz ist nach wenigen Tagen, mehr oder weniger, haben die ihre Aufgabenlisten und Klärungen durch. Und dann fängt ja eigentlich erst richtig die Bewältigungsphase an, wo wir unsere Stärken einsetzen können.
Ich glaube, man hat jetzt ein wachsendes Bewusstsein, dass nicht nur die sogenannten Blaulichtorganisationen, das sind Malteser, Deutsches Rote Kreuz, Technisches Hilfswerk, gebraucht werden bei so einer Katastrophe, sondern dass du eben diesen Wohlfahrtsverband, der seit teilweise 100 Jahren und mehr vor Ort da ist mit seinem ganzen Beratungsangebot, dass man sich viel enger vernetzen muss, weil das eine ist die sofortige Hilfe, aber die Bewältigungsphase dauert viele Jahre und da müssen wir, wie Kollegin gesagt hat, viel enger zusammenarbeiten, viel strukturierter zusammenarbeiten. Und ich kann das ruhig sagen, meine Kollegin ist auch mit dafür langfristig eingestellt worden, um Krisenmanagement zu professionalisieren, dass wir, wenn mit sowas wie im Saarland passiert, auf den Knopfdruck sagen können, das sind die ersten Schritte, die müsst ihr machen. Von den rechtlichen Rahmenbedingungen bis zu den einfachen Dingen der Soforthilfe.
Denn, Sie haben es eben angedeutet, aufgrund der Klimakrise müssen wir damit rechnen, dass solche Wetterkatastrophen künftig eher häufiger passieren, als dass sie seltener werden. Judith Wörz-Becker und Joachim Schäfer-Barthold vom Caritasverband für die Diözese Trier. Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne geschehen. Ihnen.
Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.